Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Episode Psychologie at Work. Schön, dass du da bist. Ja, heute möchte ich mal eine Episode für euch aufnehmen, die sich mit einer Frage beschäftigt, die ich häufiger mal aus der Community bekomme, entweder über Direct Messages oder über E-Mail. Ja, und jüngst habe ich diese Frage eben wieder gestellt bekommen, deshalb habe ich mir jetzt mal ein Herz gefasst und möchte für euch eine Episode zur ADHS im Erwachsenenalter aufzeichnen. Und der Hintergrund ist, glaube ich, ein bisschen, dass ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, wie es ausgesprochen heißt, für viele doch noch so ein bisschen ein Mysterium ist, beziehungsweise was ich jüngst so ein bisschen mitbekomme, ist auch, dass es auf Social Media und überhaupt so in der öffentlichen Debatte einen immer größeren Raum einnimmt, aber wie ich finde, manchmal auch nicht so ganz wissenschaftlich, fachlich fundiert. Also es kursiert ganz, ganz viel, auch unter dem Hashtag Neurodivergenz. Wer sich damit so beschäftigt, der ist bestimmt schon über ADS und ADHS gestolpert. Also ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, aber natürlich wie immer hier im Podcast bezogen auch vor allem auf die Berufstätigkeit. Das heißt, ich gehe jetzt am Anfang ein bisschen darauf ein, womit haben wir es hier überhaupt zu tun? Was sind die Symptome? Was sagt vielleicht auch so die Studienlage? Da werde ich auch immer mal wieder drauf eingehen. Und dann soll es aber vor allem darum gehen, was könnt ihr, wenn ihr vielleicht Betroffene von diesem Störungsbild seid, im Beruf tun, beachten oder was kann euch helfen, da gut durch den Job durchzukommen, mit dem Alltag gut zurechtzukommen und was kann euch aber auch vielleicht als Führungskräfte helfen. Also wenn ihr jetzt als Führende hier zuhört und euch fällt da jemand ein, der oder die in eurem Team vielleicht ADHS hat, beziehungsweise wo ihr so den Verdacht habt, er oder sie könnte unter diesem Erkrankungsbild leiden, beziehungsweise könnte dieses Erkrankungsbild mitbringen. Das heißt ja nicht immer unbedingt, dass jemand stark darunter leidet. Bei vielen ist es aber doch so. Und für die hört ihr hier vielleicht zu und könnt euch dann den ein oder anderen Impuls auch abgreifen. Das fände ich wunderbar auf jeden Fall. Ich hoffe, am Schluss ist es auch so. Ja, wir wollen uns jetzt erstmal dieses Störungs- oder Erkrankungsbild genau angucken. Und ADHS, so viel muss man vorab sagen, das ist nicht nur eben eine Kinderkrankheit, in Anführungsstrichen. So dieses Zappel-Philipp-Syndrom, wie viele ja auch dazu früher zumindest mal gesagt haben. Denn es ist so, dass tatsächlich 4-5% der Erwachsenen weltweit von einer adulten ADHS, wie wir dazu sagen, betroffen sind. Das sagen hier auch Studienergebnisse von 2019. Also nochmal eine epidemiologische Erhebung, die noch gar nicht so alt ist, jetzt 5-6 Jahre alt. Also das können wir so ziemlich als gesetzt noch annehmen. Ja, und 4-5% ist nicht so wenig. Also das ist ungefähr ein Drittel so viel, wie auch unter Angststörungen in etwa leiden. Also da hat man mal so eine Relation. Aber vorab ist es vielleicht für euch alle, die ihr jetzt nicht so aus dem medizinischen, psychologischen Gebiet kommt, wichtig mal zu wissen, was ist eigentlich genau darunter zu verstehen. Wir kodieren heutzutage, wo wir noch das ICD-10 benutzen zur Abrechnung mit den Krankenkassen, eine sogenannte F90, das heißt eine hyperkinetische Störung. Und hier ist die Besonderheit, dass es diese Diagnose eben mit Kriterien für Kinder und Jugendliche gibt. Das heißt, diese Symptome müssen seit der Kindheit vorliegen, um die Diagnose im Erwachsenenalter vergeben zu können, wenn sie denn nicht schon im Kinder- oder Jugendalter diagnostiziert worden ist. Also im aktuellen Diagnosemanual müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein. Das ist einmal die Aufmerksamkeitsstörung eben. Zum Beispiel ist das so die Schwierigkeit, sich auf Details zu konzentrieren. Häufige Flüchtigkeitsfehler oder Probleme, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren, leicht durch äußere Reize ablenkbar zu sein. Das fällt so in diesen Bereich der Aufmerksamkeitsstörungen. Und der zweite Symptombereich ist dann eben die Hyperaktivität, wenn es kein ADS ist, sondern ein ADHS, also die hyperkinetische Bewegungs- oder Hyperaktivitätsstörung noch dabei, dann haben diese Personen üblicherweise Unruhe und Schwierigkeiten, still zu sitzen. Bei vielen kommt es zu einem übermäßigen Redefluss oder dem Unterbrechen von anderen Menschen. Also das hat auch so ein bisschen mit dem nächsten Komplex, nämlich mit der Impulsivität zu tun. Sie können eigene Redebeiträge nicht so gut zurückhalten. Deswegen kommt es zu Unterbrechungen. Und es ist aber auch so ein Gefühl innerer Rastlosigkeit, komme ich gleich nochmal dazu, ist bei erwachsenen ADHS-PatientInnen dann so ein bisschen häufiger fast dieses innere Gefühl der Unruhe. Bei Kindern haben wir hier häufiger noch die nach außen auch sichtbare motorische Unruhe. Also muss bei Erwachsenen nicht ganz weg sein, aber häufig verwechselt sich das so etwas, dass die Patientinnen im Erwachsenenalter sich eher wie so innerlich aufgezogen vorkommen fast. Dritter Symptombereich wäre dann die Impulsivität, zum Beispiel Schwierigkeiten abzuwarten oder Impulse zu kontrollieren. Wie ich schon gesagt habe, das häufige Unterbrechen anderer oder unpassende Antworten zu geben. Ne? Also das ist so ein bisschen Schwierigkeiten, das, was mir auf der Zunge liegt, zurückzuhalten. Das ist so mit dieser Impulsivität auch gemeint. Diese Symptome müssen üblicherweise vor dem 7. Lebensjahr begonnen haben, um das momentan zu diagnostizieren. Und es muss zu Beeinträchtigungen in mehreren Lebensbereichen kommen. Das ist auch noch was ganz Wichtiges. Also schwierig ist es, wenn das zum Beispiel nur in der Berufsschule oder nur in der Ausbildung, nur an der Arbeitsstelle zu diesen Problemen kommt. Oder nur in der Partnerschaft zu diesen Problemen kommt beispielsweise, dann gehen wir nicht davon aus, dass es unbedingt eine vollständige ADHS ist. ADHS-PatientInnen, die können dieses Verhalten, diese Impulsivität, diese Hyperaktivität, diese Aufmerksamkeitsstörung eben nicht abschalten, je nachdem, in welchem Setting sie sind. Es gibt Ausnahmen, dazu komme ich auch gleich nochmal. In der ICD-11, das heißt im Folgemanual, was es eigentlich auch schon gibt als Diagnose-Kriteriensammlung, sage ich mal, ist das ein bisschen günstiger aufgeteilt. Also hier ist es die 6A05, die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, die wir hier auch diagnostizieren können. Und hier ist es einerseits die Aufmerksamkeitsstörung, zweitens dann die Hyperaktivität, Impulsivität. Ihr merkt schon, hier ist das so auf eine Achse zusammengezogen. Diese innere Unruhe, unüberlegte Entscheidungen treffen, Schwierigkeiten, Emotionen zu regulieren. Und in diesem ersten Spektrum eben dann eher so die Schwierigkeiten mit der Organisation, mit Vergesslichkeit, leichter Ablenkbarkeit etc. Im Vergleich zur ICD-10 ist das im ICD-11 ein bisschen flexibler, da wir hier die Möglichkeit bekommen, Schweregrade zu unterscheiden in leicht, mittel und schwer. Und es berücksichtigt außerdem dann auch, dass die ADHS-Symptome im Erwachsenenalter sich anders äußern können. Also zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, dass es eher um so eine innere Unruhe geht als eine körperliche Hyperaktivität, die ist im Kinder- und Jugendalter noch deutlich ausgeprägter bei vielen. Also zusammenfassend, in der ICD-10 im jetzigen Manual, nachdem wir abrechnen, ist so der Fokus auf Kinder und für Erwachsene ist das doch recht unpassend, wenn die Diagnose noch nicht gestellt war. Das ICD-11 erkennt dann ADHS im Erwachsenenalter offiziell an und es ist ein bisschen flexiblere Diagnostik. Was häufiger gemacht wird, ist auszuweichen auf die US-Klassifikation, auf das DSM-5. Das wird zumindest oft als Ergänzung genutzt, da ADHS bei Erwachsenen hier explizit beschrieben ist. Ja, jetzt habt ihr so eine Idee, was für Kriterien dazugehören, beziehungsweise von was sprechen wir erstmal, wenn wir überhaupt eine ADHS meinen. Und vorab ist es vielleicht noch wichtig zu sagen, dass eine ADHS bis ins Erwachsenenalter auch oft unerkannt bleiben kann. Natürlich mit Folgen für Beruf und für das Privatleben. Denn die Betroffenen, die kommen auch häufiger bei uns in der Klinik, in der Psychiatrie zum Beispiel an und wünschen sich regelrecht, also die lechzen oft regelrecht nach einer fundierten Diagnostik, weil sie schon oft so das ganze Leben das Gefühl bekommen, mit mir ist irgendwas verkehrt, mit mir ist irgendwas falsch. Ja, also sie merken, dass sie vielfach in Beziehungen anecken, dass sie im System Schule angeeckt sind, dass sie im System Ausbildung oder Beruf angeeckt sind, dass sie gewisse Sachen nicht so gut hinbekommen, dass sie vielleicht leicht ablenkbar sind, sich nicht gut konzentrieren können, dass sie aber in anderen Bereichen zum Beispiel sich wiederum sehr gut konzentrieren können, was häufiger dann auch mal dazu führt, dass sie diese Verdachtsdiagnose, wenn es denn eine gibt, auch abgesprochen bekommen, sowohl von Familienangehörigen als auch von KollegInnen oder Personen aus dem Umfeld, weil diese eben beobachten, naja, die Person kann ja jetzt stundenlang über dem Lego-Turm sitzen oder diese Person kann ja, wenn sie denn will, auch 3 Stunden da sitzen und ein Buch schreiben oder ein Buch lesen. Also da werden wir gleich nochmal dazu kommen, aber das alles führt dazu, dass eben häufig Menschen im Erwachsenenalter kommen, noch gar keine Diagnostik bekommen haben und regelrecht ja sich danach sehnen, endlich mal zu verstehen, was mit ihnen überhaupt los ist und mal eine fundierte Diagnose vielleicht auch in der Hand zu halten. Also Ziel dieser Episode ist es ja hier auch, Verständnis zu schaffen und einerseits Herausforderungen, andererseits aber auch Stärken zu beleuchten, weil ich ganz klar deutlich machen möchte, diese Stärken gibt es absolut. Es gibt nicht nur die Herausforderungen und wie ich schon erwähnt habe, praxisnahe Tipps euch einfach auch mitzugeben für Betroffene und auch Führungskräfte. So, als erstes, wenn wir in die Forschung gucken, dann sehen wir, dass diese Symptome im Erwachsenenalter ganz gut belegt sind. Also die Konzentrationsprobleme, die Impulsivität, aber auch Schwierigkeiten mit Zeitmanagement und Organisation. Gleichzeitig aber ist oft sehr viel Kreativität bei den Betroffenen vorhanden. Außerdem so etwas, was wir Hyperfokus nennen. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Und auch ein sehr unkonventionelles Denken. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn Hyperfokus? Hyperfokus, das bezeichnet einen Zustand intensiver, anhaltender Konzentration auf eine bestimmte Aufgabe oder auch auf ein bestimmtes Thema. Und Menschen mit ADHS, die erleben diesen Hyperfokus häufig, allerdings meist dann bei Aktivitäten, die sie intrinsisch motivieren oder auch stark interessieren. Also während sie in vielen Bereichen mit Ablenkung kämpfen müssen, können die durchaus in diesem Zustand komplett in eine Aufgabe eintauchen. So oft über Stunden hinweg, ohne das Zeitgefühl zu verlieren. Ja, und so Merkmale von Hyperfokus ist eine extrem hohe Konzentration und Produktivität, eine Vernachlässigung anderer Aufgaben und Verpflichtungen. Also das kann dazu führen, dass die Betroffenen aufhören, zu essen, zu trinken, auf Toilette zu gehen, also dass das alles vergessen wird oder dass dann auch andere Pflichten eben, die nebenher bestehen würden, etwas, was sie noch erledigen wollten oder Hausarbeit oder Deadlines oder so etwas vernachlässigt werden, dass sie auch Schwierigkeiten haben, aus diesem Zustand wieder herauszukommen. Also vielleicht kennt das auch der ein oder die andere von euch, dass man in so einem Zustand des Flows ist, ja, und dass man da wirklich so richtig das Problem hat, sich loszueisen. Ja, und das Ganze tritt eben meist bei interessanten oder stimulierenden Tätigkeiten auf. So ein Beispiel könnte sein, dass ein ADHS-Betroffener oder eine Betroffene sich stundenlang in ein kreatives Projekt, in eine wissenschaftliche Recherche oder ein Videospiel vertiefen kann. Und in der Arbeit kann das eben dazu führen, dass jemand extrem effizient an einer Aufgabe arbeiten kann, dabei aber eben andere Meetings oder Deadlines oder so etwas zum Beispiel auch vergisst. So ein Hyperfokus, der Vorteil ist, dass das ein wunderbar leistungsstarkes Werkzeug sein kann, um einfach komplexe oder kreative Aufgaben zu bewältigen. Andererseits ist der Nachteil natürlich, wenn er auf unwichtige Dinge gelenkt wird, zum Beispiel sowas wie Social Media oder Videogames oder sowas, dann kann er ein wirklicher Zeitfresser sein und andere Verpflichtungen können auch total verdrängt werden. Ich habe es gerade ja schon angedeutet. So, jetzt springe ich nochmal zurück zu unseren Studienergebnissen, die es vielleicht erstmal dazu gibt. Was sind so fundierte gesicherte Befunde. Da kann man zu sowas wie Arbeitsplatzherausforderungen sagen, dass ADHS-Betroffene eine höhere Wahrscheinlichkeit generell haben für Jobwechsel und auch für Konflikte mit Vorgesetzten oder ein erhöhtes Burnout-Risiko. Insgesamt kann die berufliche Leistung stark variieren, und zwar variiert das Ganze dann mit dem Umfeld und mit der Arbeitsstruktur. Was es auch noch für Befunde gibt, das sind Befunde zur Arbeitszufriedenheit. Wenn wir da so hingucken, wie fühlen sich die Betroffenen selbst am Arbeitsplatz? Da gibt es zum Beispiel eine ganz gute Untersuchung von Barclay und Murphy 2010. Die hat gezeigt, dass Menschen mit ADHS zufriedener in Berufen sind mit einer hohen Abwechslung und mit einer kreativen Freiheit. Ich glaube, das überrascht auch nicht, wenn wir so um die Symptome gehört haben. Strukturierte, monotone Jobs hingegen, die führen häufig wirklich zu einer Frustration und Überforderung der Betroffenen. Ja, und jetzt bin ich auch schon an dem Punkt, dass wir mal so in die Impulse gehen wollen. Was gibt's für Empfehlungen, sowohl für die eine als auch für die andere Seite? Also was sind Empfehlungen, was würde euch eine Fachperson wie ich raten, wenn ihr ADHS-Betroffene oder Betroffener seid? Und was würden wir euch empfehlen, wenn ihr Führungskräfte seid, um möglichst natürlich die beste Version aus euren Teammitgliedern herauszuholen? Gehen wir erstmal auf die Seite der Betroffenen. Da geht es erstmal wirklich darum, dass ihr guckt, eure Selbstorganisation möglichst zu verbessern. Wie könnt ihr das konkret tun? Also eine Idee ist zum Beispiel, digitale Tools zu nutzen. Das können Kalender-Apps sein, To-Do-Listen, das können auch Zeitmanagement-Techniken sein, wie zum Beispiel die Pomodoro-Technik, von der habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass man sich so einen Timer stellt und dann gibt's immer Arbeitsphasen und dann gibt's auch festgelegte Pausenphasen, die jeweils einen Zeitabschnitt haben. Das heißt, so Arbeitsphasen, Pausenphasen wechseln sich hier immer routinemäßig ab. Also es geht darum, klare Routinen zu entwickeln, um Ablenkungen möglichst zu minimieren. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ihr feste Zeitanker euch schafft oder eben diese digitalen Tools, diese Apps, To-Do-Listen oder Checklisten benutzt. Alles, um eine möglichst stringente, gut folgbare, gut leistbare Struktur zu entwickeln. Dabei geht es natürlich nicht darum, sich zu überfordern, sondern von der Masse her dann auch die Dinge festzulegen, die ihr gut leisten könnt. Aber schreckt wirklich nicht davor zurück, solche Tools zu benutzen. So ein zweiter Punkt ist, das Arbeitsumfeld anzupassen. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, flexible Arbeitszeiten zu nutzen, Homeoffice oder auch ruhige Arbeitsplätze zu bevorzugen. Also mir ist sehr bewusst, dass nicht jeder und jede im Beruf so dieses Privileg hat, sich das aussuchen zu dürfen. Aber wenn ihr das irgendhin bekommt, dass ihr das entweder ansprechen könnt oder auch schon selber intuitiv in so eine Richtung gehen könnt, dass ihr euch solche Nischen in Anführungsstrichen auch aussuchen könnt, dann rentiert sich das wirklich. Das ist eine aktive Entscheidung. Ich kann natürlich jetzt entscheiden, dass ich mich jeden Tag rumquäle, mit meinen Aufmerksamkeitsdefiziten zu tun habe, mich total unruhig und überlastet fühle, total überfordert bin oder reizüberflutet bin. Oder ich muss selbst ein bisschen Architektin meines Arbeitsplatzes werden. Und da könnt ihr einfach mal gucken, was würdet ihr intuitiv bevorzugen, wenn ihr zum Beispiel in so einem Umfeld arbeitet, wo so ein offenes Türprinzip herrscht, ja, wie das auch an vielen New Work gestalteten Arbeitsplätzen so der Fall ist. Das erweist sich wirklich für viele ADHS-Betroffene als total giftig, als total toxisch, so zu arbeiten. Und dann kann man aktiv für sich entscheiden, ich lasse das über mich ergehen oder ich will es mir vielleicht ein bisschen anders gestalten. Ich will vielleicht trotz dessen, dass die Norm hier eine andere ist, meine Tür zumachen oder ich will eben lieber im kleinen Glaskasten arbeiten, wenn ich dafür schallisoliert arbeiten kann. Oder ich will mir vielleicht Mickey Mäuse auf die Ohren setzen, sodass ich damit besser arbeiten kann. Das sind jetzt nur so ein paar kleine Ideen, aber ihr könnt mal für euch persönlich gucken, wie könnt ihr den Arbeitsplatz anpassen, sodass es vielleicht besser passt. Dritte Strategie, nutzt euren Hyperfokus. Also entwickelt Strategien, um diese Fokusphasen, von denen ich eben schon viel erzählt habe, gezielter zu nutzen. Wie kann man das machen? Zum Beispiel, indem man sich wirklich Deep Work-Blöcke in den Kalender nimmt, indem man sagt, das ist dann so eine Phase, die vielleicht wirklich 2 oder sogar 3 Stunden dauert, wo ich mich diesem Gebiet mit vollem Hyperfokus dann auch widmen kann. Auch hier kommt es natürlich wieder sehr auf Job und Branche an, aber ihr selbst habt da, glaube ich, schon ein ganz gutes Gespür, eine gute Intuition dafür, was so Hyperfokusgebiete auch sein können. Also sprich, Aufgaben identifizieren, die besonders fesselnd sind und diese dann auch wirklich zu priorisieren in diesen Deep Work Blöcken. Ja, und eine letzte Sache zu diesem Punkt für Betroffene ist wirklich Offenheit im Team. Mir ist sehr bewusst, dass nicht alle Teams so eine psychologische Sicherheit generieren, dass man das guten Herzens und guten Gewissens machen möchte. Aber falls ihr das sinnvoll findet, sprecht mal mit euren Vorgesetzten über diese individuellen Bedürfnisse, die ihr einfach habt, mit eurem ADHS-Bild und mit euren ja speziellen Fähigkeiten, aber vielleicht auch speziellen Herausforderungen und fordert euch hier wirklich Unterstützung ein. Selbst wenn ihr jetzt erst mit dieser Episode hier vielleicht diese Symptome nochmal abgecheckt habt und gedacht habt, Mensch, da treffen ganz viele Dinge auch auf mich selbst zu. Selbst wenn ich die Diagnose natürlich noch nicht habe oder wenn ich auch nur ein subklinisches ADHS habe, also das heißt, es nicht zu einer Volldiagnose kommt, aber ich trotzdem an mir solche Symptome bemerke und solche Schwierigkeiten, dann kann ich natürlich trotzdem Unterstützung einfordern und kann im nächsten Mitarbeitergespräch mal darüber sprechen, was meine Herausforderungen und Bedürfnisse sind. Das würde ich absolut jedem ans Herz legen, im Übrigen ganz egal, um welche Bedürfnisse es geht. Ich bin ja selbst eine Führungskraft und ich freue mich immer total, wenn meine Mitarbeitenden hier ein offenes Wort finden, wenn sie mir einfach erzählen, wenn es spezielle Herausforderungen oder Bedürfnisse gibt, denn sonst kann ich natürlich auch nicht drauf eingehen. Was ihr auch nutzen könnt, ist natürlich sowas wie Coaching oder Mentoring zur Selbstreflexion. Da kann man einfach auch nochmal für sich vielleicht nähere Erkenntnisse gewinnen, wenn ihr euch noch gar nicht so sehr sicher seid. Ist es denn bei mir ein ADHS oder geht das so in diese Richtung? Habe ich vielleicht ganz andere Probleme? Oder auch mal ein Feedback einzuholen von jemandem, der mich vielleicht schon länger kennt, der mich schon länger arbeiten gesehen hat und so weiter. Also das würde ich euch hier nochmal ans Herz legen wollen. Coaching, Mentoring nochmal als gute Prozesse, die man hier nutzen kann, wenn man da für sich im Job weiterkommen möchte. So, und dann switche ich aber last but not least nochmal in die Empfehlungen für Führungskräfte. Also wenn ihr vielleicht Chef oder Chefin seid und jetzt zuhört, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Team habt, wo ihr denkt, das ist mit Konzentration, Aufmerksamkeit und Impulsivität vielleicht immer so ein bisschen schwierig. Und ich denke an sowas wie eine ADHS-Diagnose, weiß das aber vielleicht nicht ganz genau. Vielleicht geht es dir aber auch anders und es ist offensichtlich, beziehungsweise deine Mitarbeitenden haben das schon kommuniziert, dass sie ein solches Erkrankungsbild haben. Also vielleicht auch nochmal dazu ein Satz. Ich spreche hier immer von Störungsbild oder Erkrankungsbild. Es ist in Klammern leider in unserem Diagnosesystem ein Erkrankungsbild. Dieses leider, da kann man jetzt ein Fragezeichen dran machen, denn Erkrankungsbild und als solches anerkannt bedeutet immer auch, dass man darüber natürlich eine Kassenleistung und auch Hilfe erhält, dass man ins professionelle Hilfesystem damit einsteigen kann, dass es auch eine medikamentöse Strategie natürlich gibt. Ich habe jetzt noch gar nichts über die Medikamente gesagt, aber hier werden in aller Regel Stimulantien gegeben. Sowas wie Ritalin, das haben viele schon mal gehört. Medikinet ist so ein ganz prominentes Medikament für die ADHS. Und es kann Betroffenen wirklich, wirklich sehr helfen, um nicht dauernd auf der Suche nach Außenstimulanz zu sein und diese Unruhe und diesen eben mangelnden Fokus beklagen zu müssen. Darauf zahlen diese Medikamente ein. Aber die gibt's natürlich erst dann auch, wenn die Diagnose gesichert ist und somit eine Erkrankung gesichert ist. Von daher hat es sein Gutes, aber ich weiß, dass viele Menschen das auch nicht so gerne hören, dass wir Störungsbild sagen oder Erkrankungsbild sagen. Ja, das ist also so ein bisschen unserem System natürlich geschuldet und dass man auch Leistungen, die man dann erbringt, natürlich irgendwie auch in ein System bringen muss, in ein Abrechnungswesen bringen muss, etc. Aber ja, ich wollte nur noch mal ein paar Worte dazu verlieren, denn wir können natürlich nicht immer automatisch sagen, wenn jemand diese Diagnose bekommt oder bekäme, dass er oder sie dann einen riesigen Leidensdruck hat. Denn wir haben ja gehört, es gibt auch ganz viele positive Seiten. Es gibt sowas wie Kreativität etc. Das sind ja nicht nur Mankos, nicht nur irgendwelche Defizite, die damit verbunden sind, sondern es ist einfach neurologisch eine ganz eigene Art zu denken, eine ganz eigene Art, Informationen zu verarbeiten, auch sich Stimulanz ins Gehirn und ins Leben zu holen. Von daher kann man darüber streiten und ich würde diese Diskussion auch wirklich gerne offen lassen und dazu gar nicht irgendeine geschlossene Meinung postulieren wollen. Also gucken wir hin zu den Führungskräften. Was könnt ihr tun? Ihr könnt in allererster Linie, und das finde ich das Allerwichtigste, eine stärkenorientierte Führung wirklich mit ins Team bringen. Das heißt, Kreativität und ein schnelles Problemlösen eben auch zu fördern in euren Teams insgesamt, aber natürlich auch bei denjenigen, wo ihr denkt oder wo es gesichert ist, dass sie betroffen sind und die Mitarbeitenden eben nicht in irgendwelche starren Prozesse zu zwängen, sondern möglichst individuelle Arbeitsweisen auch zu ermöglichen. Auch hier möchte ich wieder etwas konkreter werden. Also wenn ich ein Chef oder eine Chefin bin, die sagt, das und das ist das Ergebnis und im gleichen Atemzug auch sagt, das und das ist der Weg oder das ist das vorgeschriebene Prozedere, wie sie dahin kommen sollen, das ist für ADHS-PatientInnen ganz schwierig. Also viel, viel besser ist es zu sagen, das ist das Ziel, das ist das Ergebnis, was ich mir wünsche. Und wie du aber dahin kommst, das ist total deiner neurodivergenten Lösungssuche überlassen. Und dann werdet ihr manchmal überrascht sein, was Menschen mit diesem Denkstil eben auch in der Lage sind zu leisten und auf wie viele verschiedene Wege oder Lösungsmöglichkeiten man in dann so einem Team vielleicht auch kommt. Also es ist wirklich so, dass ich mir wünschen würde, dass wir diese Art zu denken auch als einen Diversitätsfaktor in den Teams rechnen könnten. Also genauso wie das Gender, genauso wie die Ethnie, genauso wie die Herkunft, die Hautfarbe, das Alter, was wir auch immer alles für Diversitätskriterien jetzt anlegen können. Aber die Denkweise und die Funktionsweise des Gehirns ist eben auch so ein Diversitätsfaktor. Womit ihr auch gut fahrt als Führungskräfte bei diesen Betroffenen, ist klare Strukturen zu schaffen. Also klare Prioritäten zu setzen und auch realistische Deadlines mitzuteilen. Und dazu gehört immer auch ein regelmäßiges, konstruktives Feedback. Das darf man nicht vergessen. Ich vergleiche das gerne so ein bisschen damit, wenn wir kleine, unruhige Babys haben. Also alle von euch, die Mamas oder Papas sind, die wissen, was hilft denn diesen kleinen, unruhigen Babys? Wir neigen alle dazu, die einzupucken. Ja, und was machen wir mit diesen Pucktüchern oder mit diesen Puckschlafsäcken? Wir setzen Begrenzung. Wir setzen eine äußere Begrenzung, sodass die Kleinen sich besser wahrnehmen können und auch gut wahrnehmen können, wo fängt mein Körper an, wo hört mein Körper auf und dass ich diese Begrenzung eben so spüre, dass ich eine ja wirklich spürbare Schranke habe, innerhalb dessen ich agieren kann. Und je kleiner diese Grenze dann in dem Moment ist, desto weniger kann ich rumzappeln oder desto weniger muss ich zappeln und muss so die Außengrenze austesten. Und ein bisschen so ist das bei ADHS-Betroffenen auch. Die profitieren wirklich von klaren Strukturen, also sprich Leitplanken, in denen sie dann frei agieren können. Das heißt nicht, jetzt alles vorzugeben, wie ich das gerade im vorigen Punkt schon gesagt habe, sondern eigentlich nur die Leitplanken klar zu setzen und dann auch immer ein klares Feedback zu geben, konstruktives Feedback zu geben. Bist du hier irgendwie in der Leitplanke geblieben? Was ist okay, was ist nicht okay? Was erwarte ich nicht? Und wenn wir solche klaren Strukturen schaffen, dann ermöglichen wir es hier wirklich, dass tolle Lösungen rauskommen, dass auch ganz verschiedenartige Lösungen rauskommen, dass kreative, produktive Ergebnisse rauskommen und dass wir einfach interaktionell, interpersonell total gut miteinander klarkommen können. Das kann bedeuten, und das ist schon der nächste Punkt, dass ich die Arbeitsumgebung auch mal anpassen muss, ne? Also, dass ich flexible Arbeitsmodelle möglichst ermöglichen sollte. Viele, viele Menschen, die sich so als neurodivergent bezeichnen würden, die profitieren wirklich davon, ne? Dass sie sich heute aussuchen können, wo möchte ich arbeiten, wie möchte ich arbeiten, zu welchen Tages- und Nachtzeiten möchte ich vielleicht arbeiten, Fokuszonen zu ermöglichen oder eben alternative Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen für konzentriertes Arbeiten. Das kann mal so eine kleine telefonzellenartige Box sein, die es in manchen Büroräumen gibt. Das kann auch mal einfach ein abgeschottetes Büro sein, wo es ruhig ist, wo jemand nicht eben mit 10 anderen Menschen im Büro sitzt. Das kann aber auch sowas wie das Tragen von Oropax oder Kopfhörern sein. Also das ist alles hiermit gemeint, dass ihr als Führungskräfte natürlich die Macht habt, in vielen Fällen zumindest, hier günstige und möglichst optimale Bedingungen für jede Arbeitskraft hier auch herzustellen. Und besonders bei ADHS-Betroffenen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ihr hier ein bisschen drauf achtet, ja, was können so optimale Bedingungen für jemanden eben sein, der gerne in den Hyperfokus kommt bei interessanten Gebieten, der aber eben leicht ablenkbar ist, der Gefahr läuft, von Geräuschen überreizt zu sein etc. Und ganz, ganz wichtig, last but not least, ist es einfach, Empathie und Verständnis zu zeigen. Also das ist mir zum Ende hier dieser Episode ganz wichtig zu verstehen, dass ADHS kein Zeichen irgendwie von Faulheit oder Desinteresse oder sowas ist, sondern es ist wirklich eine neurologische Besonderheit, die sich im Gehirn auch nachweisen lässt. Das will ich auch nochmal sagen. Also wenn wir bildgebende Verfahren machen oder wenn wir eben auch die entsprechenden Medikamente zu Hilfe nehmen, dann lässt sich nachweisen, dass die Strukturen hier eben ein bisschen anders laufen als vielleicht beim Gros der Bevölkerung. Und dafür braucht es eine gewisse Offenheit, ne? So neurodiverse Talente im Unternehmen zu fördern, wenn sie denn da sind. Und wir können froh sein, also das vielleicht nochmal so zum Schluss, wir können froh sein, wenn wir in einer Gruppe, in einem Team vielleicht ein, zwei Leute haben, die in dieser Art und Weise denken, die diese Kreativität an den Tag legen und die mal so ganz andere Richtungen vielleicht vorgeben, als wir das normalerweise gewöhnt sind. Ja, und um so zum Schluss zu kommen, würde ich ein kleines Fazit ziehen und sagen, dass ADHS mit Sicherheit Herausforderungen mit sich bringt, besonders in Schule und am Arbeitsplatz, aber eben auch einzigartige Stärken. Ich habe es gerade schon öfter gesagt. Und Betroffene sollten ganz klar ihre Arbeitsweise aktiv gestalten und Unterstützung wirklich hier auch einfordern. Und Führungskräfte, die profitieren ganz sehr davon, neurodiverse Teams gezielt zu unterstützen in dem, was sie brauchen. Und dazu muss ich eben auch ganz genau zuhören. Dafür muss ich psychologische Sicherheit schaffen, dass so jemand vielleicht in einem mitarbeitenden Gespräch sich auch äußern kann. Ja, und dann würde ich euch einfach zur Diskussion einladen, liebe HörerInnen da draußen. Ihr könnt gerne auch mal eigene Erfahrungen teilen oder auch Fragen einreichen, falls noch was offen geblieben ist. Ich habe jetzt so vielleicht zu dem Gebiet der Medikamente nicht ganz so viel gesagt, aber ist ja auch nicht wirklich ein Psychiatrie-Podcast hier, sondern hier soll es vermehrt um die Arbeitsplätze gehen. Also wenn du bestimmte Aspekte gerne noch vertieft hättest oder ergänzt hättest, dann kannst du das natürlich gerne auch immer unter den Folgenposts loswerden. Ich werde bei LinkedIn wieder etwas darüber auch schreiben und veröffentlichen. Wenn du Lust hast, dann schalte dich dort gerne auch in die Diskussion ein. Meistens gibt es da aus der Community auch noch ganz, ganz tolle Anregungen oder Fragen oder Kommentare. Also da freue ich mich ganz, ganz sehr. Die Kontaktdaten von mir findest du alle in den Shownotes. Du kannst mir gerne dazu schreiben oder eben dich verlinken, dich verbinden mit mir bei LinkedIn oder auch auf Instagram ist das möglich. Da schaue ich nur nicht wirklich so oft rein. Also LinkedIn ist hier die wesentlich konstantere Plattform für mich. Ja, und ansonsten danke ich dir sehr fürs Zuhören für die heutige Episode. Hoffe natürlich, dass sie dir gefallen hat und dir auch ein paar hilfreiche Anregungen, Tipps und Wissensstände mitgeben konnte. Ja, und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. In 14 Tagen gibt es hier am Sonntag die neue Episode. Bis dahin, hab eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns wieder. Mach's gut. Tschüss.